Ich bin eher in den Niederungen der alltäglichen Tätigkeit. Nach diesem schönen, doch sehr auch wissenschaftlichen Vortrag gehe ich wieder ein bisschen zurück in die Alltagsproblematik von Angst und Zwang. Und da sehen wir, wenn wir uns mit den Angst beschäftigen, das bezieht sich jetzt weniger auf den Zwang, ist es doch so, dass wir es mit einer normalen Symptomatik zu tun haben. Angst ist ein ubiquitäres Phänomen. Wann wird es zur Krankheit? Es wird dann zur Krankheit, wenn die Auslöser praktisch nicht mehr passend sind, wenn die Intensität zu stark ist oder die Dauer zu lang. Es gibt Faktoren, die diese Krankheit simulieren können, also interne Erkrankungen, zum Beispiel Hypothyreose, Sie kennen das, es gibt auch, das wird ja auch meistens gemacht bei Panikstörungen, EKG-Untersuchungen zu schauen, ob Herzrhythmusstörungen tatsächlich der Fall sind für diese Angstauslösungen. Das Zweite ist, Angst wird sehr stark von der psychosozialen Umgebung moderiert. Das heißt, je weniger die Umgebung die Angst unterstützt oder verstärkt, umso eher kann sich das Kind und auch der Jugendliche, aber auch der Erwachsene beruhigen. Genauso hängt es natürlich auch vom Entwicklungsstand ab, beziehungsweise auch von den Fähigkeiten des Einzelnen, des Kindes, des Jugendlichen, inwieweit er sich selbst regulieren kann und angstauslösende Situationen durch kognitive Bremsung eigentlich wieder zu runter zu regulieren. Die Abgrenzung gegenüber normalem Verhalten, Furcht, Phobie, ja, Furcht ist eine Angst vor einer bestimmten sozusagen Situation, die durchaus berechtigt sein kann. Eine Phobie übertreibt diese Angst. Es wird bereits die Möglichkeit, dass sie eintreten könnte, praktisch zur Handlungsentscheidung. Rituale, Wiederholungen sind gegenüber Zwängen abzugrenzen. Wir kommen dann auch noch dazu, was die Abgrenzung sein könnte. Normale Besorgnis, sich Sorgen machen um die Zukunft und Abgrenzung gegenüber Over-Anxious oder Überängstlichkeit, eine Erwartungsangst, es wird gleich etwas passieren, es könnte gleich etwas sein. Auch da ist es wichtig, sozusagen die dimensionale Abgrenzung zu erreichen. Das Gleiche, was ist da und was macht das Erleben zu einem Trauma, wenn sozusagen Erleben nicht bewältigt werden kann, wenn Erleben von Situationen zu einer nicht bewältigbaren Stressreaktion führt oder zu einer bleibenden Aktivierung, dann sprechen wir von Trauma. Ich gehe jetzt nur ganz kurz durch die verschiedenen Angststörungen, die wir kennen. Sie können, glaube ich, die Folien von meiner Seite gerne haben, wenn das so vorgesehen ist, also da brauchen Sie jetzt nicht da mit, schreiben Sie, haben Sie außerdem im ICD. Welche Ängste unterscheiden wir überhaupt? Wir unterscheiden eben die Phobien, wobei eben die Agoraphobie, die Angst vor entweder vor Plätzen, die eine Flucht sozusagen schwierig machen. Das sind enge Plätze oder weite Plätze. Diese Klaustrophobie, die hat man rausgenommen, sondern es ist eine Angst vor nicht flüchten können sozusagen. Die Sozialphobie, die im Kindesalter Überängstlichkeit, soziale Überängstlichkeit im Kindesalter heißt, kann später zu einer ganz starken Beeinträchtigung im Alter, also im Schulleben zum Beispiel führen, wäre für einen Sozialphobiker nicht ganz einfach, da draußen zu stehen und einen Vortrag zu halten, sind dadurch sehr beeinträchtigt und behindert. Eine Subklassifizierung, das ist etwas, was wir nicht ganz genau wissen, ob es jetzt Teil der Sozialphobie ist oder eine eigenständige Störung, ist der elektive Mutismus. Im DSM-4, DSM-5 wird es als Subklassifizierung der sozialen Ängstlichkeit gesehen. Was ist diese Störung? Den Kindern ist es zum Beispiel in der Schule unmöglich, sich zu artikulieren, sich zu äußern, sie gestikulieren, sie kommunizieren schon, aber sie sprechen nicht. Da gibt es verschiedene, auch pädagogische Umgangsmittel damit. Es sollte aber auf jeden Fall ein Kind mit Mutismus abgeklärt werden und nicht im pädagogischen Bereich in der Volksschule durchlaviert werden. Es gibt die Panikstörung, die Sie als Ärzte, die wir als Ärzte ja sehr oft erleben, im Sinne, dass meistens die Patienten noch erregt oder nicht mehr erregt zur Abklärung kommen, weil sie Angstattacken meistens im Zusammenhang mit körperlichen Ängsten haben. Es gibt diese generalisierte Angststörung, dieses diffuse Angst haben, das eben nicht auf etwas Bestimmtes gerichtet ist, und es gibt verschiedene Subgruppen von Angststörungen. Wenn Sie hier auf diese Folien schauen, sind die 90er-Diagnosen immer die Diagnosen für Kindes- und Jugendalter. Wir diagnostizieren also die gleichen Störungen wie im Erwachsenenalter, im Kindes- und Jugendalter, plus einige Störungen noch dazu, zum Beispiel Trennungsangst, Störung, also übertriebene Trennungsangst. Da kommen wir zum nächsten. Die Anpassungsstörungen, auch die gehen mit Angst einher. Anpassungsstörungen, das sind, ja, sie sind die Lieblingsdiagnosen der Kinder- und Jugendpsychiatrie, weil, was ist damit gemeint? Immer wenn eine Anpassung an eine Situation, eine soziale Situation nicht gelingt, dann kann man eine Anpassungsstörung vermuten. Nur ein großer Teil sprengt diese Definition und hat deswegen die Anpassung nicht gelingend, weil eben eine psychische Störung noch dazu kommt, dann würde man nicht mehr von einer Anpassungsstörung, sondern eben von einer Angststörung sprechen, wenn sozusagen die Umgebungsbedienung an sich nicht so stark angstauslösend sein müsste. Zwangsstörungen werden im DSM-5 jetzt von den Angststörungen unterschieden. Es ist eine eigene Kategorie geworden. Man ist draufgekommen, dass Zwangsstörungen nicht ganz in den Bereich der Angststörungen eingebettet sind. Es hängt mit der neurobiologischen Überlegung zusammen, dass die Angststörungen doch vorwiegend amygdalea aktivierende Störungen sind. Bei den Zwangsstörungen ist eher zu emotionale Bewertungsprobleme und sozusagen Unterdrückung von emotionalen Bewertungen, also Überbewertungen sozusagen die Basis sein können. Und auch die Muster in funktionellen Magnetresonanz und auch in SPECT-PET-Untersuchungen sind völlig divergent. Das, was mit Zwangsstörungen interessant ist, dass man es schon sehr früh bekommen kann. Meine kleinsten Patienten waren 3,5, 4 Jahre, er hat einen Buben, der musste im Puppenhaus ganz genau ordnen, das Geschirr. Vorher konnte er sozusagen sich von diesem Puppenhaus nicht lösen, musste das auch immer wieder überprüfen, ob das auch so ist, und war dann sehr verzweifelt im Kindergarten. Also es ist interessant, dass diese Art doch manchmal komplexe Störung schon so früh auftreten kann. Wir unterscheiden da Zwangsgedanken und Zwangshandlungen beziehungsweise gedankliche Zwangshandlungen. Zwangsgedanken sind intrusive, stark einwirkende, auf einen hereinfallende Gedanken, die als eigene Gedanken erkannt werden, die aber irgendwie als situationsfremd, als übertrieben erkannt werden. Nicht immer bei Kindern, die erkennen es nicht immer. Erwachsene sollten eine gewisse Distanz dazu schaffen. Wenn sie es nicht schaffen, ist immer die Frage, die pure Insight, geht es in Richtung Wahneinfälle. Aber wenn es ein Zwangsgedanke ist, gelingt es in der Regel, eine Distanzierung, vielleicht nicht in der Situation, sondern im Gespräch danach. Die Patienten versuchen, einen Widerstand zu leisten. Was ist damit gemeint? Also sich dagegen zu wehren, nicht nur zu vermeiden Situationen, wo diese Gedanken kommen, sondern auch sie als unsinnig, als nicht brauchbar abzutun. Welche Inhalte, und da kommen wir zu einer zweiten Veränderung in der Diagnoseschema, ebenfalls in DSM-5 jetzt, die sind halt ein bisschen schneller dran, die Amerikaner wie immer, dass die Zwangsgedanken verschiedenste Inhalte haben können, meistens peinliche, obszöne, gewalttätige, gefährliche Inhalte. Es gibt aber auch Zwänge, die Symmetrie, Wiederholungen betreffen, das Gefühl, es nicht richtig gemacht zu haben und die dann dieses Hängenbleiben bewirken. Und eine eigene Kategorie an Störung dürfte eben das Horten und Sammeln, diese Messesyndrome, dürften eine eigene Krankheits sozusagen Ätiologie sein, sind ähnlich den Zwängern, werden aber als eigene Struktur jetzt geführt. Die Überlegung, was muss man unterscheiden zu wiederholten Gedanken, Sorgen, wenn Auslöser sind, können natürlich die Beunruhigung, kann natürlich wiederkehren, kann sich wieder aufdrängen. Wenn es situativ passt, würde man nicht von einem Zwangsgedanke sprechen. Beim Grübeln, die Flashbacks, die wir aus dem Posttraumatik-Stress-Disorder oder eben die Anpassungsstörungen im chronischen Bereich kennen, sind eben wiederkehrende Angstsituationen, die sich aber auf ein Trauma, und ein Trauma ist in dieser Definition ein Trauma und nicht jedes Lebensereignis, das einen Angst macht. Der Traumabegriff wird etwas überzogen und wird damit schwammig und entspricht nicht der Definition dann der posttraumatischen Störungen. Dann dieses, dass eben wieder Bilder vor einem auftreten von einem Autounfall oder von einer Situation, die existenziell gefährlich war. Grübeln, das ist reingerutscht. Es können auch Selbstmordgedanken zwanghaft aufdrängen sich. Da müsste man dann eben schauen, ob das im Rahmen von anderen Störungen, Depression zum Beispiel, da ist. Warngedanken, wie schon gesagt, die Einsicht und diese premonitory urges, wie wir sie aus den Tic-Störungen kennen, wo bei motorischen Tic-Störungen, wo eben Bewegungen wiederholt gemacht werden, allerdings nicht Stereotyp, sondern immer wieder Bewegungen, dass irgendwo an der Körperoberfläche etwas gespürt wird, bevor diese Bewegung gemacht werden muss. Ähnlich gilt es zu den Zwangshandlungen. Hier sind vorwiegend Kontroll-, Ordnungs-, Reinigungszwänge zu erwähnen oder auch reine Wiederholungszwänge, Schwierigkeiten zum Beispiel bei der Tür rauszugehen, hängen zu bleiben, sich vor und zurück zu bewegen und irgendwie das Gefühl haben, es nicht richtig gemacht zu haben. Auch hier muss man unterscheiden zwischen Stereotypien, zum Beispiel Jaktationen, Bewegungen, die wiederholt bei retardierten, aber auch bei autistischen Störungen vorkommen, die aber jetzt keinen Inhalt haben und daher auch keine Zwänge sind. Tics, die motorische Entäußerungen sind, ohne Inhalt, überwertige Ideen, wenn man auf ein Thema einengt und wahnhaft einrenkt. Oder auch Rituale. Es können Rituale manchmal zwangartig ausschauen. Es werden auch religiöse Rituale sehr eng geführt. Aber auch da ist ein Unterschied. Es gibt Menschen, die innerhalb dieser religiösen Rituale praktisch einen Zwang entwickeln. Also zum Beispiel in Reinigungsritualen einen Waschzwang. Und die können das dann sehr gut unterscheiden, wo die Religion aufhört und der Zwang anfängt. Die differenziellen Diagnosen der Zwangsstörungen ist der ganze Bereich der normalen Welt, also der magische Denken, Spiel beim Kind zum Beispiel für Rituale, Einschlafrituale, später aber auch im Rahmen anderer Erkrankungen. Sie haben oft Zwänge bei vielen anderen Erkrankungen, wir haben gehört, auch bei Essstörungen, bei Anorexien. Es ist sicher so, dass ein großer Anteil der Anorexien sehr viel abdeckt, was Zwänge auch abdecken, die Kontrollen, die wiederholten Überprüfungen, die immer wieder nachprüfen, ob es passt, das Gefühl, es passt nicht, vielleicht ist das ein bisschen die Antwort auch aufs Körperschema. Auch bei den Zwängern wissen die Patienten, dass sie eigentlich übertrieben handeln und trotzdem fahren sie noch einmal zurück mit dem Rad und schauen, ob die Tür zugemacht ist und machen das nicht einmal, sondern 10, 20 Mal stundenlang. Also auch da ist sozusagen die Vernunft nicht Träger unserer Handlung, eben subkortikale Phänomene beeinflussen das. Warum reden wir überhaupt über die Angststörungen? Im Kindes- und Jugendalter sind es die häufigsten Störungen. Sie treten im Laufe, da ist die 6-Monats-Prävalenz, das heißt in den letzten 6 Monaten vor der Untersuchung, da sehen Sie, dass die Phobien zum Beispiel sehr häufig sind, dass das nicht immer krankheitswertig ist, dass da durchaus elterliches, pädagogisches, wohlwollendes Führen auch die Angst überwinden lässt, selbst wenn sie sehr extrem auftritt. Sie sehen Zwangsstörungen relativ häufig. Auch hier gilt, genauso wie bei den Essstörungen, prinzipiell müssen Sie auch mit chronischen und schweren Erkrankungen rechnen. Ein Viertel der Zwangsstörungen, wenn es wirklich Störungscharakter hat, da werden chronisch und belasten ähnlich einer psychotischen Störung. Zwangssymptome, also wenn man vereinzelt einmal was kontrolliert und sicherheitshalber noch einmal schaut, 3-4 Mal was wiederholt und sonst nie was macht, würde ich nicht von einer Zwangsstörung sprechen. Wann beginnen diese Angststörungen? Also Angst beginnt sehr früh, ist ja auch ein Schutzmechanismus. Eben Kinder fangen früher eher mit Phobien an, später kommen schon die Zwangsgedanken, die Überängstlichkeit, immer dann, wenn sozusagen schon ein bisschen ein Lebensentwurf da ist, im Sinne, was wird denn später sein, also schon ein bisschen ältere, also noch immer Volksschulkinder können diese Erwartungsangst aufbauen. Später werden die Zwänge, werden die Ängste dann umschriebener, eben Sozialphobie, soziale Situationen. Dann kommen mit Eintritt der Pubertät Panikstörungen. Da dürfte es einen Zusammenhang mit Sexualhormon, sozusagen Beeinflussung des Gehirns und dieser Form der Störung geben. Und dann später komplexere Phobien, die dann auftreten können. Hier haben Sie ein bisschen noch, also einen kleinen Überblick, was sind denn die Inhalte der Angst und Furcht allgemein. Diese Inhalte sind dann auch meistens Inhalte der verschiedenen Angststörungen, eben im ersten Lebensjahr Trennung, zu laute Geräusche, sensorische Stimuli, die unangenehm sind und die vermieden werden. Dann später bei Kleinkindern eben Fantasiegestalten, Ängste vor Dunkelheit ist typisch. Da muss man auch etwas sagen, diese Dunkelheitängste können sich manchmal sehr lange ziehen. Ja? Also wenn Sie eine sehr saubere Befragung machen und die Grundhaltung haben, naja, liegt Ihr Kind eigentlich noch im Bett bei Ihnen, hat es in der Dunkelheit manchmal, hast Angst, das ist doch bei vielen so, dann werden Sie wahrscheinlich in einem Viertel der Fälle die Antwort kriegen, auch bei 14-Jährigen, dass Dunkelheitangst sich sehr lange noch zieht oder auch diese Trennungs-, dieses Einschlafsituationen Ängste machen. Später in der Kindheit kommen so allgemeine Katastrophen, natürliche, die sich Kinder schon vorstellen können. Dann in der frühen Jugendalter, dann eher schon personenbezogene, also auf die eigene Person bezogene Zwänge, Leistungsfähigkeit, wo stehe ich in der Relation zu anderen im Sinne der Hierarchien, der Hierarchie und auch der Gruppendynamik. Übersicht. Wie schaut es jetzt aus mit der Genetik? Wir haben auch hier eine hohe Heritabilität in der bei den Zwangsstörungen. Je früher sie beginnen, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Familienmitglied auch erkrankt ist. Wir nehmen heute 3 Cluster an. Das eine ist der reine OCD-Cluster in der Kindheit, also nur Zwangsstörung. Das zweite ist Zwang und Tics. Das dürfte eine eigene genetische Struktur sein. Und das dritte ist OCD, Tics und ADHD. Bei den Erwachsenen ist die Komorbidität von OCD, also Obsessive Compulsive Disorder, also Zwangsstörung und affektive Störung, möglicherweise ein eigener Cluster, auch genetisch. Bei den Angststörungen haben wir eine etwas geringere Vererbbarkeit, die wir annehmen. So, warum? Das Zweite, sie vergehen ja, warten wir bis weg sind, lassen wir es auswachsen. Naja, es ist eine zweischneidige Sache, die Hälfte remittiert tatsächlich auch von allein von den Zwangsstörungen. Ein Viertel der Zwangsstörungen im Kindesalter geht episodisch weiter und doch auch ein Viertel wird chronisch und doch schwer im Leben beeinträchtigt, auch wenn Sie im Alltag das gar nicht erkennen würden. Sie können bei einer Prävalenz von 2% ausrechnen, ich bin sicher, hier im Saal haben wir auch Erwachsene mit Zwangsstörung und es würde Ihnen nicht auffallen, sondern die Zwangsstörungen eskalieren daheim, dort beginnen die Rituale, man kann sie aufschieben, aber dort oder im familiären Verband entstehen die Schwierigkeiten. Die Angststörungen ist doch so auch, dass die Hälfte davon episodisch oder chronisch betroffen sind, das heißt viele Entwicklungen des Kindes- und Jugendalters werden nicht zeitgerecht durchschritten. Das ist ein großes Problem, was auch vorher angesprochen wird. Eine schwere Störung interferiert mit der Persönlichkeitsentwicklung. Und es ist völlig egal, ob das eine Sucht oder ob das eine Angststörung ist, ob das eine Essstörung ist, ob das eine psychotische Störung ist. Man hat fast den Eindruck, die Entwicklung steht und wenn die Störung 2-3 Jahre dauert, machen die Kinder, Jugendlichen dann dort weiter, wo sie sozusagen in ihrer Entwicklung, wo sie stehen geblieben sind. Es ist häufig, dass diese Angststörungen in depressive Störungen dann umgeht. Da gibt es auch neurobiologische Überlegungen. Und sie sind dann, wenn sie kombiniert sind, dann doch eher auch prognostisch schlecht. Immer dann bei männlichen Angststörungen, also männlich, früher Beginn, hoher Stress, hohe vegetative Reagibilität und eine hohe Komorbidität an Störungen. Die Prognose ist gut, wenn sie spät beginnen, das heißt Zwänge, die im Erwachsenenalter beginnen, sind prognostisch besser als Kinder im Jugendalter. Sie sind dann besser, wenn es schon einmal eine Episode gegeben hat, die voll behandelt werden kann, also wenn es sich einmal zurückgebildet hat. Wenn es auf Medikamente anspricht, ungefähr ein Drittel können Sie rechnen, spricht überhaupt nicht an, ein Drittel spricht zu 70% an und ein Drittel spricht fast vollständig an und es ist auch gut, wenn keine familiäre Belastung ist. Kombination mit Tickstörung ist eine negative prognostische Einschätzung. Bei der Entwicklungspsychopathologie, die Angststörungen gehen auch oft in andere Störungen über. So geht die soziale Überempfindlichkeit des Kindesalters häufig in erwachsene Sozialphobien über. Die Trennungsangst des Kindesalters geht auch oft in spätere Bannungsstörungen über, die oft auch nach Trennungen dann wieder reaktiviert werden sozusagen. Die generalisierte Angststörung hat eine hohe Komorbidität, also später einen Übergang, nicht Komorbidität, sondern Wandel in Depression oder diese Störung Angst und Depression. Was sind die Schutzfaktoren? Ich bringe Ihnen dieses Bild nur, damit Sie es auch haben, wenn Sie es im Internet sehen wollen. Es ist so, dass die Temperamentseigenschaft des Kindes und das Elternverhalten zueinander passen sollten und das sprechen wir von Passung. Wenn das nicht stimmt, dann gibt es eben eine Reihe von Problemen. Man kann jetzt auch seine Temperamentsfaktoren sind wahrscheinlich genetisch in der frühen, also im Säuglingsalter. Die Elternvariablen hängen von vielen Faktoren ab. Ich denke auch, die einfachen Antworten, man muss sein Kind nur lieben, würde ich auch so sagen, ist zwar ein frommer Wunsch, aber es gibt Eltern, die ihre Kinder nicht lieben und das muss man auch akzeptieren. Also die sozusagen dazu zu zwingen, bringt es nicht. Ich glaube, sie muss man auch entlasten und ihnen sagen, auch wenn sie jetzt nicht so viel empfinden, aber man kann ja trotzdem eine Grundhaltung haben und auch wenn man nicht so empathisch sein kann, weil nicht jeder Mensch ist hochempathisch. Auf jeden Fall die Passung beeinflusst natürlich dann auch das Bindungsverhalten und die Bindung ist ein Faktor, wie weit genetische Belastungen, sozusagen ein ungünstiges Temperament, in der Zukunft schlagend wird oder nicht. Sie können ein ungünstiges Temperament mit optimaler Führung sozusagen in der Zukunft prognostisch verbessern, das heißt keine Angststörung entwickeln. Sie können ein optimales Temperament nicht unbedingt verschlechtern, das heißt das Kind wird keine Angststörung entwickeln, ziemlich wurscht wie die Eltern sind, bitte das nicht jetzt ganz wörtlich zu nehmen und es gibt dann die Zwischenbereiche. Ich habe noch 5 Minuten. Das, was Sie sehr wissen sollten, dass Angststörungen eine hohe Komorbidität haben. Mit Angststörungen, da stellt sich natürlich die Frage, was bringt denn das, diese einzelnen Angstformen so differenziert zu unterteilen, wenn man es nachher wieder zusammenschmeißt im Sinne der Komorbidität. Sie haben aber auch ein hohes Risiko natürlich, so sie sich nicht behandeln, dass sich zum Beispiel Jugendliche dann selbst behandeln mit Substanzabusus in der Folge. Störungen des Sozialverhaltens im Sinne, dass oppositionelles Verhalten, aggressives Verhalten, Angstbeißen, wenn Sie so wollen, häufig auftreten kann. Jetzt gehen wir da weiter. Vielleicht für Sie Schulverweigerung, da gibt es 3 Bereiche. Das eine ist die klassische Schulphobie, das zweite ist die Schulangst und die dritte die Schulvermeidung. Was ist der wesentliche Punkt? Die Schulphobie ist eigentlich eine Trennungsangst. Trennung von daheim, Trennung von den Strukturen daheim. Die Schulangst ist eher eine Leistungsvermeidung bzw. eine soziale Situationsvermeidung und die Schulvermeidung an sich ist eher ein Unlustvermeidung, Fadesvermeidung, bessere Alternativen zu haben und gehört eher im Bereich des dissozialen Verhaltens. Die anderen beiden Bereiche sind eher im Bereich der Angststörung anzusiedeln. Zwangsstörungen, wann denken Sie bitte daran, wenn Kinder furchtbar brodeln und sie wissen nicht, wo sie die Zeit verlieren? Wenn sie es wissen, dann ist es meistens, ja, können Sie es ja interpretieren. Wenn Sachen genau so sein müssen, wenn sie immer wieder gemacht werden und wenn es nicht so ist, dass dann sehr aggressiv reagiert wird. Kinder sprechen über Zwänge nicht, sprechen auch über Ängste nicht. Eltern, Interreterabilität ist ganz schlecht bei Angststörungen und Zwangsstörungen. Sie werden auch bei den Ärzten viele Zwangsstörungen, wenn Sie ein Kind nur oberflächlich befragen und sagen, na, geht's da besser, sagt das Kind ja drauf, ohne dass sich etwas verändert hat. Man fühlt sich zwar vielleicht gut, aber in der Regel, wenn Sie nicht die Eltern fragen und sagen, na, wie geht's, und die sagen, na, furchtbar, schlimmer als je zuvor, da wundern sie sich. Das ist keine Bösartigkeit, sondern das ist auch diese schambesetzte Selbsteinschätzung. Eltern, ja, da haben Sie so ein bisschen die Reaktionsbildungen der Eltern auf das Verhalten der Kinder, manche verständlich, manche weniger. Da ist es natürlich, dysfunktionales Verhalten zu verbessern, sinnvoll. Was macht man therapeutisch? Ich habe Ihnen da die 2 großen Bereiche der Therapie. Das eine ist die kognitive behaviorale Therapie oder Verhaltenstherapie, die sozusagen der Standard für Angststörungen und Zwangsstörungen ist. Das schneidet immer tief ins Fleisch der Familientherapie und der psychodynamischen Therapieformen. Das, was man schon sagen muss, ohne dass es irgendwann zu einer Exposition, und das muss nicht unbedingt eine psychotherapeutisch-verhaltenstherapeutische kommt, das kann auch ein Kind, wenn es motiviert ist, dann selber probieren, ohne dass man sich der angstauslösenden Situation exponiert, geht es in der Regel nicht. Das heißt aber nicht, dass jede Exposition jetzt Verhaltenstherapie ist. Die zweite, das wäre das Expositionsverfahren, also Bewältigungstechniken erlernen und exponieren und schauen, wie man eine Aufgabe löst und damit sozusagen verstärken kann. Das zweite ist, dass man versucht, die Angst nicht groß werden zu lassen, indem man von vornherein versucht, sie wegzuschieben. Was wäre das zum Beispiel bei Zwangsstörungen? Wird sehr gerne an der Klinik verwendet, 1, 2, 3, Zwang vorbei, wäre zum Beispiel so ein Kontingenzmanagementprogramm und kein Expositionsprogramm. Sie sehen unten eine Zeile, die ist ganz wichtig. Für all diese Untersuchungen ist in schönen klinischen Settings mit hervorragenden Patienten, Eltern und großer Motivation die Wirksamkeit belegt. Der Nutzen im Alltag, für die gibt es wenig Belegung, dass es tatsächlich überwertig effizient, also effektiv ist. Also da muss man unterscheiden, sie kommen im Alltag mit den klinischen Studien nicht überein. Und das Zweite, was ich auch noch bringe, wenn Sie die Effektgrößen der klinischen Studien anschauen, Sie sehen links die Effektgröße Und rechts, warte, nehme ich jetzt das, da haben Sie die Effektgröße, da haben Sie die Publikationsjahre. Das heißt, das ist frühe Publikation, das sind späte Publikationen, also erst jetzige. Sie sehen, die Effektgrößen nehmen immer mehr ab. Das heißt, je sauberer diese Untersuchungen gemacht werden, umso weniger scheinbar Effekt bekommen Sie, und so, aber auch umso weniger Varianz. Sie sehen, bei dieser Varianz, bei den früheren Untersuchungen, war natürlich um einiges größer. Dieses Problem haben Sie bei allen Untersuchungen und auch bei allen Psychotherapiebereichen. Jetzt kommen wir noch, da habe ich Ihnen nur die klinischen Studien zusammengezählt, was wäre die medikamentöse Form. Prinzipiell, es gibt zwar klinische Studien mit Benzodiazepinen, Sie sollten es aber bitte nur kurzfristig einsetzen oder gar nicht. Manchmal akut geht es nicht anders, aber dass die Domäne im Kindes- und Jugendalter sind immer noch die Serotoninwiederaufnahmehemmer, aber auch da sollte man die Kinder sehr engmaschig sehen und man sollte eine psychopathologische, eine Welterlebenswissen von dem Kind haben, weil nur so können sie es überprüfen. Die Gruppen, die verwendet werden, sind das Sertralin, das Fluoxetin und das Fluvoxamin. Paroxeten wird eher nicht verwendet, sollte man da auch sehr, gibt es auch keine gescheiten Bestätigungen im Kindes- und Jugendalter. Citalopram oder Escitalopram gibt es Bestätigungen, in den USA ist es zugelassen für Kinder, bei uns nicht. Ob das mit der QTC-Zeit wirklich so gefährlich ist, EKG gehört gemacht und dann ist es nicht so gefährlich. Und natürlich das Amitriptylin ist natürlich, das Anafranil ist immer noch das potenteste Serotonin-Wiederaufnahme-hemmende Substanz, die es gibt, leider mit den Nebenwirkungen der Mundtrockenheit und der anticholinergen Wirkungen. Okay, Dankeschön.